Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Umsetzung von Empfehlungen der Ständigen Impfkommission in den Versorgungsalltag oder die Regelversorgung, beziehungsweise die vielen eingebauten bürokratischen Bremsen dabei. Und am Telefon begrüße ich dazu Dr. Hans J. Schröers von der Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin GmbH, beziehungsweise nur MBH, die GZIM. Hallo, Herr Dr. Schröers.
Ja, hallo, Herr Gerloff. Guten Tag.
Herr Dr. Schröers, Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin, aber wenn ich das richtig erinnere, nicht mehr in der Praxis tätig. Wollen Sie vielleicht kurz etwas zu Ihren Aktivitäten in der Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin sagen?
Das kann ich gerne machen, Herr Gerloff. Also die Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin, die habe ich noch während meiner Praxistätigkeit gegründet und sie ist letztendlich ein Kompetenzzentrum für das digitale Impfmanagement. Mir in der Praxis war aufgefallen, dass man eben sehr viele Dinge beim Impfen beachten muss. Und ich habe mir überlegt, warum soll man das Ganze nicht mit der digitalen Technik machen? Vieles kann man sich ersparen, viele Recherchen kann man sich ersparen. Und daraus ist dann diese GZIM geworden, die dann auch den entsprechenden elektronischen Impfpass und alles, was damit zu tun hat, auf den Markt bringt.
Zu dem Impfpass kommen wir auch gleich nochmal. Aber die Idee zu unserem Gespräch ist ja entstanden aus einem Austausch zu den neuen Möglichkeiten zur Prophylaxe und zur Impfung gegen RSV. Sie ärgerten sich, dass doch eigentlich alles klar sei. Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO, Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses, Genehmigung durch das Ministerium und doch ist immer noch die Impfung nicht als Sachleistung verfügbar. Das ist ja ein ganz schön langer Weg von der Impfempfehlung in der STIKO bis zur Regelversorgung. Wollen Sie das für unsere Hörer einmal nachzeichnen, diesen Weg durch die Instanzen bis zur Regelleistung?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich meine, die Ständige Impfkommission, die kennt ja, glaube ich, jeder, der hier zuhört. Die Ständige Impfkommission muss sich also um die besondere Bedeutung für die öffentliche Gesundheit kümmern, sage ich jetzt mal ganz allgemein, und hat da das Thema Impfprophylaxe auf ihrer Agenda stehen. Das heißt, die Ständige Impfkommission schaut, was in der Welt und auch insbesondere in Deutschland passiert, schaut sich die Studienlage an und gibt dann entsprechende Impfempfehlungen ab, die auf jeden Fall evidenzbasiert sind. Das heißt, die einer guten und gesicherten Studiengrundlage haben. Diese Empfehlungen sind, die STIKO ist unabhängig, sie werden ja vom Bundesministerium, die Mitglieder werden vom Bundesministerium berufen. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die sie dort durchführen. Wenn die STIKO-Empfehlung ergangen ist, geht das Ganze zum sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss. Der gemeinsame Bundesausschuss, da sitzen Ärzte drin, aber auch Krankenkassenvertreter drin, da sitzen auch Psychotherapeuten drin, Apotheker und so weiter. Und der GBR hat dann darüber zu befinden, ob die STIKO-Empfehlung ein gesetzlicher Anspruch daraus entstehen kann. Das heißt, dass die Versicherten Anspruch auf diese Impfempfehlung, also auf diese Impfung ganz konkret haben. Der GBA hat dafür 2 Monate Zeit. Das ist festgelegt in der Schutzimpfungsrichtlinie. Und der GBA muss, wie gesagt, diese 2 Monate einhalten. Das tut er meistens auch. Ansonsten, und das ist das Interessante, tritt, und das wissen wenige, eine Übergangsregelung in Kraft. Das heißt, dann darf geimpft werden. Der Impfling, also der Patient, hat Anspruch auf die Impfung, wenn der GBA es nicht schafft, innerhalb von 2 Monaten zu einem Entschluss zu kommen. Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der GBA das in 2 Monaten schafft. Dann geht das Ganze, diese Schutzimpfungsrichtlinie, diese Neufassung dieses Textes, sagen wir mal der RSV-Text zum Beispiel oder Meningokokken B gab es ja kürzlich. Dann geht dieser Text an das Bundesministerium für Gesundheit. Die schauen sich das auch nochmal an und veröffentlichen dann diese Veränderung im Bundesanzeiger.
Das ist Rechtsaufsicht, nicht?
Genau, im Bundesanzeiger. Jetzt sagt man, okay, im Bundesanzeiger ist es drin. Jetzt hat also jeder Versicherte Anspruch auf diese Impfung. Das ist auch ganz korrekt so, rein rechtlich. Aber jetzt kommen noch die Kassenärztinnenvereinigungen. Denn die streiten zusammen mit den Kassen darüber, welche Honorare bezahlt werden. Es kann also sein, dass längst ein gesetzliches gesetzlicher Anspruch besteht. Aber wenn sich KV und Krankenkassen nicht einigen können, ja, dann gibt es auch noch keinen Ersatz für die Impfung. Das heißt, dann müssen die Versicherten zum Beispiel in Vorkasse treten und können sich dann das Geld von der Krankenkasse wiederholen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der immer mehr zur Geltung kommt, gerade auch momentan. Wie ich gehört habe, gibt es immer noch keine Impfvereinbarung zu dem Meningokokken B. Das heißt, Eltern müssen in Vorkasse treten und sowohl für das Impfhonorar als auch für den Impfstoff und müssen dann sich das Geld von der Krankenkasse wiederholen. Es geht also, eigentlich ist das, was wir dachten, innerhalb von 2 Monaten nach der STIKO-Empfehlung könnten wir impfen, das ist lange nicht mehr realisiert. Wir warten teilweise 2, 3, 4 oder 5 Monate in Einzelfällen.
Und beim Meningokokken B ist schon mehr als 5 Monate, oder? Oder ist das jetzt?
Das ist schon mehr als 5 Monate.
Ja.
Ja, weil sich die Kinderärzte mit den GKV nicht über das Honorar einigen können. Mhm. Und es ist ja einfach gesagt. Die KBV sagt, gut, liebe Eltern, ihr könnt in Vorkasse treten, ihr könnt eure Kinder impfen lassen. Auch der Kinderarzt wird sie impfen. Verlangt, weiß ich nicht, einen gewissen Vertrag für seine Impfleistung. Und den Impfstoff könnt ihr bezahlen und könnt euch dann das von der Krankenkasse wiedergeben lassen. Ich frage mich allerdings, ob das gerecht ist. Ich meine, wir sprechen auf der einen Seite von Kinderarmut und natürlich auch damit verbundene Familienarmut. Kann ja nicht sein, dass das Kind arm ist und die Familie nicht, sondern die gesamte Familie ist arm. Ja. Und wenn das Haushalts- oder das Monatseinkommen mal so gerade ausreicht, um die Miete und alle Dinge zu bezahlen, dann weiß ich nicht, wie zum Beispiel, ich habe nochmal nachgeguckt, eine Grundimmunisierung mit dem Meningokokken B-Impfstoff kostet rund 366 Euro. Hm. Das ist also, glaube ich, ein Betrag, den kann diese Familie nicht leisten. Und genauso sieht es auch aus mit der RSV-Prophylaxe. Die Prophylaxe kostet 453 Euro, eine Injektion. Ich weiß nicht, welche Familie mit niedrigem Einkommen sich das leisten kann. Und wenn Sie die anderen Impfstoffe nehmen, RSV-Impfung zum Beispiel bei Senioren, sieht es ähnlich aus. Auch da kostet die Impfung über 200 Euro. Und wenn wir über die Rentnerarmut sprechen und wissen, dass manche Rentnerinnen und Rentner weniger als 1.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, dann können die sich nicht noch eine Impfung für 200 Euro leisten, sondern die müssen abwarten, bis sich, ich sage einfach mal, der Knatsch, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, zwischen den Ärzten und den Krankenkassen ausgetragen ist. Und das halte ich für eine unsoziale Regelung und halte da auch dringenden Verbesserungsbedarf. Halte es für einen dringenden Verbesserungsbedarf, ja.
Also die RSV-Prophylaxe, da gibt es schon eine Ziffer, nicht? Also da ist, glaube ich, die Vorkasse nicht mehr nötig.
Ganz, ganz genau. Aber es gibt, ich wollte nur mal als Beispiel sagen, ja, die Impfstoffe sind ja nun nicht preiswert. Gerade die neuen Impfstoffe, klar, die haben eine Riesenentwicklung hinter sich und ja, die pharmazeutische Industrie muss auch entsprechende Preise dafür erheben, um die Kosten reinzubekommen, so wird es zumindest gesagt. Und entsprechend, natürlich haben wir immer diesen Weg, den ich gerade aufzeichnete, von der STIKO, GBA, BMG, KV mit den Impfvereinbarungen. Und dieser Weg ist eben nicht nach 2 Monaten zu Ende, wobei ich 2 Monate schon lange finde, sondern der dauert meistens noch länger. Wenn wir uns überlegen, dass ja praktisch die besondere Bedeutung für die öffentliche Gesundheit eigentlich der Grund ist, warum die STIKO diese Impfung oder jene Impfung empfiehlt, dann müssen wir uns fragen, was ist denn in der Zwischenzeit? Wir haben also jetzt die Kenntnis, evidenzbasiert, studienmäßig belegt, 100%ig belegt, eine fachkundige Expertise. Diese Impfung X oder Y ist für die öffentliche Gesundheit und auch für den einzelnen individuellen Patienten unentbehrlich, sage ich mal. Mhm. Das steht fest.
Ja.
Und jetzt soll er mehrere Monate warten, bis er das bekommt? Was passiert eigentlich, wenn jetzt ein Infektionsgeschehen ausbricht? Wer übernimmt die Haftung?
Ja.
Das sind ja Fragen, die da eine Rolle spielen. Und ich habe gefunden, es gibt die sogenannte Übergangsregelung ja jetzt schon. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Das heißt, wenn der GBA nicht innerhalb von 2 Monaten zur Beschlussfassung kommt, dann kann, so steht es hier, ich hatte mir notiert, kommt eine Entscheidung nach § 13, heißt es hier, nicht termin- oder fristgerecht zustande, dürfen insoweit die von der STIKO empfohlenen Schutzimpfungen mit Ausnahme von Schutzimpfungen nach § 11, das sind touristische Reiseimpfungen, erbracht werden, also diese Impfungen dürfen erbracht werden, bis die Richtlinie aktualisiert worden ist. Genau. Das heißt, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, eigentlich einzugreifen, oder der Staat hat die Möglichkeit einzugreifen, wenn zum Beispiel der GBA nicht so schnell Beschluss fassen kann. Und ich frage mich, warum soll man das nicht von Anfang an so machen? Warum soll nicht von Anfang an eine Übergangsregelung bestehen, direkt nach der STIKO-Empfehlung?
Okay, da wollen wir das nochmal kurz ein bisschen rekapitulieren. Also Sie sagen, die Impfung wird zur sozialen Frage, so kann man das ja ausdrücken, weil eben nur diejenigen, die in Vorkasse treten können, mit 300 Euro oder 200 Euro, wie viel das auch immer ist, die Ärzte kriegen ja viel weniger, selbst wenn sie nach GOE abrechnen, sind das ja vielleicht 20 oder höchstens 30, 35 Euro, glaube ich, habe ich aber nicht ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall, das ist vielleicht zu viel für manche Familienkasse oder Rentnerkasse. Und das, obwohl eigentlich klar ist, dass das eine Kassenleistung ist. Und jetzt sagen Sie, das gibt ja die Übergangsregelung. Allerdings eben diese Übergangsregelung ist die Abrechnung nach GOE und die Vorkasse bis jetzt. Wie könnte es denn anders laufen, sozusagen dieser Bürokratie oder diesem langen Instanzenweg zum Trotz?
Man könnte diese Übergangsregelung ja auch so fassen, dass man sagt, wir nehmen eine allgemeine Ersatzabrechnung. Das heißt, wir legen einfach eine Ersatzdokumentationsziffer oder Abrechnungsziffer oder Ersatzverfahren fest für eine Impfung. Das hat einen fixen Betrag von mir aus 20 Euro Impfhonorar plus Kosten des Impfstoffes. Und der Staat oder das Bundesministerium tritt dann vorläufig in eine Bürgschaft ein gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen. Sollte dann die Impfung wieder erwarten, keine Regelleistung werden, dann wird die Regelung zurückgenommen. Und der Staat erfüllt gegenüber den GKV und dann seine Bürgschaft. Ich muss dazu sagen, es ist noch nie, ich bin jetzt schon länger auch aus meiner beruflichen, sag mal, aktiven Praxistätigkeit daraus. Ich habe jetzt ich habe gerade nachgezählt, 50 Jahre verfolge ich jetzt das Impfgeschehen in Deutschland. Gut, die GBA gibt es noch nicht so lange, aber ich kenne keinen GBA-Beschluss, der die STIKO-Empfehlung zurückgeschraubt hat. Ganz im Gegenteil, es gab die eine oder andere Entscheidung, wo der GBA sogar ein bisschen weiter gegangen ist als die Ständige Impfkommission. Das heißt, wir haben eigentlich noch nie den Fall erlebt, der dann, wie ich gerade sagte, in einen sogenannten Regress oder in eine Bürgschaftsverfahren auslösen würde, dass praktisch der Bund nachträglich vielleicht für diese 2, 3, 4 Monate, bis die Regelleistung eintritt oder eben nicht eintritt, dann bürgen müsste. Sondern im Prinzip, und deshalb finde ich das ja auch so schade, dass wir so mehrere Monate warten müssen, noch nie ist es passiert, dass eine STIKO-Empfehlung zurückgenommen worden ist. Und aus diesem Grunde frage ich mich, warum muss das überhaupt sein? Lassen Sie uns doch eine allgemeine Ersatzabrechnung in Form einer Pauschalen nehmen, ob die nun 20 Euro Impfhonorar ist oder 25 Euro, das ist egal. Der Preis des Impfstoffes ist bekannt und das wird dann abgerechnet in einem Ersatzverfahren. Ich nenne es einfach mal Ersatzverfahren, vorläufiges Ersatzregelung, wie auch immer. Wenn dann der bürokratische Weg durchlaufen ist, dann wird es eben in Form des Gesetzblattes fixiert, in Form der Schutzimpfungsrichtlinie dann auch sozusagen legitimiert und von den Krankenkassen dann auch entsprechend honoriert und erstattet.
Und auch dem Staat,
das wäre meine Empfehlung.
Dem Staat dann auch rückerstattet sozusagen, wenn der vorher das bezahlt hat.
Und dem Staat dann rückerstattet, genau sollte er, man kann es ja auch so machen, man kann die Erstattung direkt über die Krankenkasse laufen lassen. Man muss das ja nicht jetzt verkomplizieren. Sie wird es ja in 3, 4 Monaten ohnehin bezahlen, sondern würde dann, sollte es wieder erwarten, kassiert werden, sage ich mal, diese, burschikos gesagt, diese STIKO-Empfehlung, dann würde der Bund den Krankenkassen diesen überzahlten Betrag erstatten. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass sowas schon mal passiert ist. Insofern ist eigentlich der ganze bürokratische Weg ja eigentlich wirklich Bürokratie hoch 3. Und da wollen wir ja eigentlich von weg in der gesamten Gesellschaft, wie man momentan auch von der Regierung und von einigen Parteien hört, wir wollen die Bürokratie abbauen. Und hier von der Medizin her kenne ich mich ein bisschen aus. Hier würde ich sagen, hier ist ein wirkliches Potenzial, um Bürokratie abzubauen.
Das sind manchmal, hat man ja das Gefühl, mehr Lippenbekenntnisse, als dass es tatsächlich auch umgesetzt wird. Aber welche Chancen sehen Sie denn für das von Ihnen vorgeschlagene Prozedere? Das muss ja eigentlich erstmal eine politische Initiative werden. Haben Sie da Verbündete, vielleicht in den KV'en oder in den Berufsverbänden oder in den Fachgesellschaften, die sagen, ja Mensch, da starten wir mal eine Initiative, da gibt es Beschlüsse vom Ärztetag oder damit gehen wir an die Politik. Haben Sie da Verbündete oder ist das im Moment noch einfach eine Idee in Ihrem Kopf?
Absolut eine Idee in meinem Kopf, Herr Gerloff. Ich bin darauf gekommen, als wir jetzt diese von Ihnen gerade zitierte, etwas unterschiedliche Regelung bei der RSV-Erstattung gelesen habe in der Ärztezeitung. Da fiel mir ein, ja, es gibt ja noch viel mehr von diesen Dingen. Aber lassen Sie uns doch einfach mal versuchen, jetzt über die Ärztezeitung zu schauen, ob es noch andere Kolleginnen und Kollegen gibt, die ähnlich denken. Mhm. Vielleicht bildet sich über die Ärztezeitung eine Initiative, die dann vielleicht auch über die Berufsverbände, Kinder- und Jugendarztverband, Hausärzteverbände wären vielleicht die beiden großen Verbände, die, denke ich, mit Sicherheit da positiv oder aufgeschlossen wären. Denn für den Kinderarzt und auch für den Hausarzt wäre natürlich ein ganzer großer Haufen Bürokratie abgeschafft, wenn er sofort nach der STIKO-Empfehlung impfen könnte. Das wäre natürlich genial. Und natürlich, wir wollen ja nicht, dass es nur für den Arzt genial ist, sondern für den Patienten wäre es sehr genial. Und natürlich auch für die Gesellschaft. Ich muss immer wieder sagen, die STIKO hat die Aufgabe, die besondere Bedeutung für die öffentliche Gesundheit zu erarbeiten. Und das ist so eine Impfempfehlung. Das ist hat eine besondere Bedeutung für die öffentliche Gesundheit. Und wenn wir jetzt auf RSV gehen, Sie wissen auch, RSV ist hoch ansteckend, ähnlich wie Grippe oder Covid auch, Corona auch. Und jeder Patient, der geimpft ist, alte Patient, der geimpft ist, oder jedes Kind, was eine Prophylaxe bekommen hat, ist schon mal etwas geringer geeignet dafür, auch wieder andere anzustecken. Natürlich kann es auch andere anstecken, aber wir wissen, dass die Rate sehr viel geringer ist, wenn man geimpft ist.
Gut, dann möchte ich noch einmal den Advocatus Diaboli spielen. Das gewählte mehrstufige Verfahren über den GBA und dann den Bewertungsausschuss beziehungsweise dann die Impfvereinbarungen vermittelt ja auch ein bisschen Sicherheit. In diesen institutionellen Bahnen wird ja gewährleistet, dass das System sich ausbalanciert, dass Preise fair verhandelt werden, dass Qualitätsvorgaben eingehalten werden. Ist das am Ende nicht doch vielleicht auch ein eigener Wert, der vielleicht sogar eine etwas längere Wartezeit und ein erhöhtes Infektionsrisiko für eine Zeitspanne rechtfertigen könnte?
Das kann ich nicht erkennen. Also wir haben erstens die Impfstoffe, die über die europäische Zulassung oder auch über das Paul-Ehrlich-Institut absolut geprüft und sind und Studien durchlaufen haben. Also da kann kein Mehr an Sicherheit durch den GBA oder das Bundesministerium entstehen. Und bei der Ständigen Impfkommission glaube ich es auch nicht. Ich glaube, dass die Zusammensetzung alleine des GBAs schon nicht so ist, dass man sagen kann, die bietet einen größeren medizinischen Schutz, um eher zu erkennen, ob etwas vielleicht doch nicht so evidenzbasiert ist, wie die STIKO es sieht. Nein, die Ständige Impfkommission ist unsere oberste Kommission, Fachkommission für die Impffragen. Und ich denke mal, das ist auch allgemein so anerkannt. Und es sind ja auch jetzt auch in der neuen Zusammensetzung sind ja doch wirklich hoch anerkannte Experten tätig. Und ich glaube nicht, dass das zu einem medizinischen oder auch zu einem pharmakologischen Verbesserung der Sicherheit führt. Die ist mit der STIKO-Empfehlung meines Erachtens gegeben und natürlich auch mit der Zulassung des Impfstoffes.
Ja, klare Aussage.
Ich glaube, das ist eher vielleicht noch ein Nebensatz. Ich glaube, also per meine persönliche Meinung, der GBA ist in erster Linie dafür, da zu schauen, kann das Ganze auch jetzt als Regelleistung, das heißt, ist es auch eine bezahlbare Regelleistung? Ja. Und bisher hat er sich ja immer dafür auch entschieden, das als Regelleistung anzuerkennen, was die STIKO vorgeschlagen hat, weil sie eben um diese evidenzbasierten Inhalte nicht widerlegen konnten.
Herr Dr. Schröers, Sie haben sich ja als GEZIM auf die Fahnen geschrieben, Impfungen, die von der STIKO empfohlen werden, voranzubringen und Hindernisse beiseite zu räumen. Deswegen ja auch diese Idee, das jetzt mit einem Ersatzverfahren zu beschleunigen. Das haben wir jetzt nun in aller Ausführlichkeit besprochen. Sie hatten aber vorher gesagt, Sie kennen durchaus auch noch andere Hürden, die vielleicht Ärzte davon abhalten zu impfen oder vielleicht Patienten davon abhalten, zur Impfung zu gehen. Welche weiteren Hürden sehen Sie denn da? Können Sie da vielleicht auch nochmal so einen Überblick geben?
Ja, das kann ich gerne machen, Herr Gerloff. Ich meine, wenn man sieht, dass wir Impfkampagnen starten, dass, um die Impfquoten zu erhöhen, dass wir Anzeigen schalten, dass wir Impfwochen machen und so weiter, dann finde ich, sollten wir erstmal überlegen, was gibt es für Impfhindernisse, die die Impfquoten, ich will nicht sagen verderben, aber die Impfquoten zumindest auch beeinflussen, negativ beeinflussen. Wir haben 2016 war es, glaube ich, mal, da war ich als Lehrbeauftragter an der LMU in München und da haben wir auch eine Studie gemacht und haben mal versucht, eine kleine Umfrage gemacht und haben versucht, wie jetzt die Kolleginnen und Kollegen draußen, aber auch pharmazeutische Industrie oder auch die Stakeholder wie Paul-Ehrlich-Institut, STIKO oder auch andere, die Impfhindernisse erkennen oder überhaupt meinen, es gibt Impfhindernisse. Und das war eine ganz interessante Untersuchung. Da gab es verschiedene Antworten und auch verschiedene Impfhindernisse. Ich kann mal so 2-3 nennen. Zum Beispiel, wir haben ungefähr 80 Indikationen, die mit verschiedenen Impfdokumentationsziffern belegt sind. Teilweise sind die dann noch mit A und B und R kodiert, ob sie nun jetzt eine abgeschlossene Grundimmunisierung sind oder ob eine Auffrischimpfung sind. Das heißt, wir haben insgesamt 180 Dokumentationsoptionen, wenn wir eine Impfung machen.
Donnerwetter.
Das heißt, die MFA muss in der Praxis 180 Dokumentations- oder Abrechnungsziffern, vielleicht vereinfacht gesagt, kennen in Anführungsstrichen oder heraussuchen aus ihren Listen, um entsprechend und korrekt abzurechnen. Das, finde ich, kann vereinfacht werden. Dazu kommt noch, dass dieser GBA, der eigentlich Gesetzescharakter hat und Vorschriftencharakter hat, von einigen KV'en auch noch erweitert wird mit anderen Erweiterungen wie I oder anderen Buchstabenerweiterungen, die noch das Ganze noch weiter verkomplizieren. Wir haben in Deutschland weiterhin eine ständige Impfkommission. Wir haben in Sachsen eine sächsische Impfkommission. Die sächsische Impfkommission hat beispielsweise Empfehlungen, die gar nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Das heißt, wir haben auch hier eine Verkomplizierung der Geschichte, die, finde ich, auch ein Impfhindernis sein kann. Zum Beispiel die sächsischen Kinder sollen die zweite Masernimpfung in einem sehr viel größeren Abstand bekommen als die Kinder im Rest Deutschland. Die Frage ist, wofür soll das gut sein? Und es gibt ja auch schon viele Diskussionen zwischen den STIKO, alten älteren STIKO-Vorsitzenden und dem SIKO-Vorsitzenden. Und immer wieder sind das die gleichen Dinge, die da ans Tageslicht kommen. Das sind so Sachen, die ich meine. Oder die Lieferengpässe bei den Impfstoffen. Das ist auch etwas, wo sich auch, glaube ich, das Bundesministerium drum kümmern muss. Wir haben es ja bei Covid entdeckt, aber wir wissen jetzt wieder, dass wir Lieferengpässe vermutlich bekommen würden. Der Kinder- und Jugendsachverband hatte ja schon früh darauf hingewiesen und gewarnt. Wir haben die Ausbildung bei Studenten und Assistenzärzten ist eine Katastrophe, was das Impfen betrifft. Ich habe ja lange Zeit eben, wie gesagt, an der LMU München diese Tätigkeit gemacht und die Studenten auch ausgebildet, zusammen mit dem Professor Schellig. Nur 40-45% der deutschen Ärzte, die ihre Operation bekommen haben, einen ordentlichen Impfkursus absolviert. Das muss man sich mal vorstellen. Dann, es fehlen uns monovalente Impfstoffe. Wir wissen alle, gegen Masern alleine kann man nicht impfen. Ein Erwachsener jetzt auch durch die Impfpflicht gegen Masern muss auch die Röteln mitgeimpft bekommen, muss auch Mumps mitgeimpft bekommen, weil wir eben keinen Monoimpfstoff haben. Das sind reine markttechnische Dinge, die dazu geführt haben, dass wir keine Monoimpfstoffe mehr haben. Beim Pertuss ist das Gleiche. Auch da müssen wir mit Tetanus, Diphtherie sozusagen, kaufen Sie ein Auto, müssen die Garage aber immer mitkaufen, sonst können Sie kein Auto fahren. Das sind so Dinge, die eine Rolle spielen. Dann, was oft beklagt wird, sind auch die Fantasienamen. Ich habe mir mal ein paar hier aufgeschrieben. Arexvi, Abrysvo, Bifortus, Bexero, Brevenar, Apexnar, Infanrix. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Wir sollten mal ins Ausland gucken. Dort werden Generikas genommen. Warum soll man nicht sagen, Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff Pfizer statt Brevenar? Entschuldigung, ich möchte keine Reklame wir machen für diese Firma. Aber so würde dann sehr viel einfacher klar, auch den Mitarbeiterinnen in der Praxis, um welchen Impfstoff handelt es sich. Da passieren dann oft auch Verwechslungen. Dann auch noch unübersichtliche Schemata oder auch Schemata, die international nicht gelten. Warum haben wir in Deutschland immer noch ein FSME-Schema, wo wir nach 5 Jahren auffrischen? Die erfahrenen FSME-Länder, nämlich in den Alpen, Schweiz und Österreich, haben längst das Dreier-Schema mit 10 Jahren, so wie man auf Tetanus impft. Sehr einfach, und es klappt ja da auch. Die haben nicht mehr FSME-Fälle als wir. Oder Hepatitis B. In anderen Ländern wird Hepatitis B anders geimpft als bei uns, teilweise schon als Säugling bei der Geburt, was auch was für sich hat. Und auch beim Tollwut. Hier bekommen wir jeden Tag wieder Fragen, warum muss in Tollwut in Deutschland anders geimpft werden, als es zum Beispiel die WHO empfiehlt. Also das verkürzte Schema, da möchte ich drauf anspielen. Das sind also Dinge, die jetzt also als Impfhindernisse bezeichnet werden können, in Anführungsstrichen. Es sind nicht nur die Honorare bei Ärzten, sondern es sind auch viele andere Dinge, die wir uns selber machen und wo wir eigentlich Vereinfachungen finden könnten. Und dann haben sicherlich auch Impfkampagnen und Impftage und Impfwochen einen Sinn. Aber ich denke, wir sollten erstmal versuchen, das alles zu regeln. Und da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ich habe jetzt nur ein paar aufgezählt. Mhm. Erstmal das regeln, was wir hier, sag mal, intrinsisch für uns in der Hand haben, was wir relativ einfach regeln könnten.
Also der deutsche Impfsonderweg, ein bisschen, da würden Sie gerne ein bisschen korrigierend eingreifen.
Ich glaube gar nicht mal der Deutsche, Herr Gerf. Nein, ich glaube nicht mal der Deutsche. Ich glaube, wir können uns, ich sagte ja gerade, FSME können wir uns was im Ausland abgucken bei den Österreichern und Schweizern. Nein, es gibt auch andere Wege. Ich weiß nicht, Pertussis, es gibt es natürlich jetzt weltweit nicht mehr. Aber da muss man überlegen, das ist aber natürlich nicht meine Sache. Das ist auch letztendlich eine politische Sache. Wie kann man Pharmafirmen eben dazu bewegen, diese Monoimpfstoffe bereitzustellen? Mhm. Also das sind Fragen, die kann ich jetzt nicht so beantworten, aber dann muss man eben fragen, ist es nicht auf Dauer billiger, wenn man eben so einen Impfstoff subventioniert, als dass man ständig einen Dreier- oder Vierer-Impfstoff bezahlen muss?
Okay.
Die ja nicht billiger werden, nicht? Und Nebenwirkungsrate in Anführungsstriche ist ja gering, aber trotzdem, warum muss ich jetzt Tetanus und Diphtherie nochmals impfen, obwohl es gar nicht notwendig wäre, nur damit ich eben die Frau im schwangeren Zustand oder vor der Schwangerschaft, was auch immer, eine Pertussis-Impfung geben muss oder möchte. Mhm. Also das sind Fragen, die wir, glaube ich, auch klären sollten. Und wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe. Aber insbesondere das Abrechnungsverfahren. Es sollte ja damals mit der Schutzimpfungsrichtlinie einfacher werden. Leider ist es nicht einfacher geworden.
Ah, okay.
Meines Erachtens.
Also jetzt habe ich noch 2 Fragen, Herr Dr. Schröers. Zum einen, könnte es auch sich verbessern, könnten die Impfquoten sich dadurch verbessern, dass Apotheker auch mehr impfen? Dürfen sie ja jetzt mehr oder sollen sie noch mehr dürfen in Zukunft? Sehen Sie das positiv oder als Allgemeinarzt eher kritisch?
Das sehe ich als Allgemeinarzt kritisch. Weil die Impfung ist ja nicht nur eben das Abholen einer Spritze, sondern ich muss ja den gesamten Menschen sehen in der Allgemeinarztpraxis, gerade in der hausärztlichen Allgemeinarztpraxis kenne ich meine Patienten, ich weiß, welche Krankheiten sie haben und ich weiß, wenn sie anschließend sich nicht wohlfühlen, ist das jetzt ernst zu nehmen oder ist das wirklich eine schwere, vielleicht auch kommt da eine schwere Komplikation und ein Schock auf mich zu, wie bin ich ausgerüstet, kann ich defibrillieren, kann ich Infusion legen, wie kann ich den Patienten zwischenzeitlich betreuen, bis vielleicht der Notarztwagen da ist. Das sind alles Dinge, wo ich höchst skeptisch bin in der Apotheke. Und ich glaube, und da bin ich auch Hausarzt und auch Verband. Ich bin ja kein Verbandsarzt, ich bin natürlich im Hausärzteverband. Aber da sehe ich auch, unterstütze ich auch den Hausärzteverband, der sagt, ja, die Patienten werden in der Apotheke geimpft und anschließend kommen sie mit den Beschwerden der Impfung in die Praxis. Mhm. Und das ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt. Und wie gesagt, ich glaube, dass es auf Dauer auch da vielleicht, sehe ich als nicht gut an. Und nicht nur, um jetzt die Pfründe zu wahren, nein, ich dachte ja auch gerade, die Ausbildung, auch diese Kurzausbildung der Apotheke halte ich einfach für nicht ausreichend, um das zu tun. Mhm. Wenngleich wir Ich habe es ja vorhin erwähnt, wenngleich wir auch bei uns Ärzten mehr machen müssten, um eben die Impfkenntnisse zu verbessern. Mhm. Und Sie haben noch eine zweite Frage gestellt.
Genau, die habe ich noch nicht gestellt, aber die würde ich jetzt stellen. Und zwar.
Ja, Sie wollten eine zweite Frage stellen.
Genau, das ist das Thema Digitalisierung der Impfdokumentation. Das hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie sich da gerade auch als GZIM, als Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin da besonders engagieren. Und wir haben auch schon mal über dieses Thema gesprochen im Podcast. Wie weit sind wir denn da? Jetzt kommt ja die EPA für alle, aber der Impfpass steht noch nicht in den To-Dos. Wann können wir da etwas erwarten, dass statt des gelben Impfpasses auf Papier dann da etwas in der Akte gespeichert wird?
Ja, glauben wir der Digitalbeauftragten, der Frau Dr. Olsegowski, praktisch die rechte Digitalhand von unserem Gesundheitsminister, dann dürfen wir, glaube ich, dann 26 damit rechnen. Es ist nochmal zurückgestellt worden, weil auch entsprechend in den Arztsystemen natürlich da die Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Es ist ja nicht einfach so, dass man jetzt irgendwo was eintragen kann, sondern da müsste ja ein Formular kommen, in Anführungsstrichen, wo man die Impfung eintragen kann oder übertragen kann aus dem gelben Impfpass. Und da ist man sich ja auch noch nicht einig, soll man jetzt nur die neuen Impfungen in die EPA eintragen, da geht die Tendenz hin, oder auch die alten Impfungen. Ich beispielsweise kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt zurechtkommt, wenn man nur die neuen Impfungen einträgt, weil ja die alten Impfungen eine große Rolle spielen, gerade bei, wenn die Kinder oder die Erwachsenen, wenn man erwachsen ist, spielen natürlich eine Rolle. Habe ich schon Grundimmunisierung beim Tetanus beispielsweise oder eben nicht? Okay. Das sind alles noch so offene Fragen. Aber wie Sie ja richtig sagten, das digitale Impfmanagement kann dabei helfen. Das digitale Impfmanagement hat ja noch einen besonderen Vorteil gegenüber dem elektronischen Impfpass in der EPA. Wir müssen unterscheiden, der elektronische Impfpass, den die WHO macht, den die EPA macht, den elektronischen Impfpass, den wir zur Verfügung stellen, letzterer beinhaltet nämlich auch ein Erinnerungssystem. Mhm. Das ist ja genau das, was die Krankenärztliche Bundesvereinigung und auch die Gematik, also die MIO GmbH sagte, als sie das MIO-Impfen sozusagen erschuf, übrigens mit unserer Unterstützung, auch mit unserer, ja, wir haben das zusammen erarbeitet, dass der EPA-Impf oder der Impfpass in der EPA ermöglicht, auch ein Erinnerungssystem. Das ist ja dann auch erst interessant. Was jetzt in der EPA geplant ist, ist letztendlich nichts anderes als eine, sage ich mal, eine Excel-Liste des gelben Impfpasses. Ja. Der dort eben digital dokumentiert ist. Aber die EPA hat keine Ampel, die dann auf Rot geht, wenn jetzt die Impfung keinen Impfschutz mehr, die Krankheit keinen Impfschutz mehr, der Patient keinen Impfschutz mehr hat, Entschuldigung. Mhm. Das Erinnerungssystem fehlt in der EPA. Und wenn Sie fragen, wie geht es weiter? Ja, wir haben gute Aussichten, nämlich die Weltgesundheitsorganisation hat bei der Telekom, nämlich bei der T-Systems, eine Tochter der Deutschen Telekom, in Auftrag gegeben, eben die Datenbank für die Signaturen zu erschaffen. Und zwar nach dem Vorbild der Corona-Impfungen in Europa. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir damals alle, die wir geimpft wurden, einen Code bekommen. Und mit diesem Code konnten wir zum Beispiel Restaurants besuchen, als das begrenzt war, oder auch ins Hotel gehen. Ja, genau. Da wurde dann, als die Prüf-App sich darauf diesen Code scannte, kam ein grüner Haken. Ich kenne das noch gut aus dem Hotel. Sogar in Spanien habe ich das erlebt. Kam ein grüner Haken und man sah, dass ich ausreichend geimpft war und ich konnte ins Hotel einchecken, im Hotel einchecken. Und dieses Verfahren hat sich bewährt. Die WHO hat gesagt, die EU hat das mit am besten auf der Welt gemacht. Und deshalb wollen sie dieses Verfahren auch jetzt nehmen und das bei allen Impfungen einzuführen. Warum soll man nicht demnächst auch den Barcode für die Masernimpfung oder den Barcode für die Gelbfieberimpfung? Ich habe jetzt mal zwei genannt, die zum Beispiel in manchen Ländern Pflicht sind. Ja. Zum Beispiel Studenten, die in die USA gehen, brauchen eine Masernimpfung, auch andere. Aber warum sollen sie sich dann nicht auch digital ausweisen können? Aha. Auch vor allen Dingen fälschungssicher ausweisen können. Das Gleiche wäre dann natürlich hier für Kita-Angestellte, Lehrer, Schüler und so weiter, die ja auch alle unter die Masernpflicht fallen. Warum sollten die nicht auch sich digital über eine App oder über eine Smartphone-App auch ausweisen können? Der große Vorteil dabei ist, dass es auch fälschungssicher ist. Ich habe in meiner eigenen Praxis erlebt, dass das gelbe Impfbüchlein auseinandergenommen wurde. Man kann ja die Klammern in der Mitte lösen. Man kann das Deckblatt ändern. Wenn Sie zum Beispiel dann mein Deckblatt nehmen, Herr Gerloff, und nicht Ihres, dann haben Sie plötzlich meine Impfidentität und ich Ihre. Und keiner würde es merken. Das heißt, so einfach wäre das fälschbar. Ich denke mal, wir beide sind ausreichend geimpft und dann braucht man das nicht. Aber es gab tatsächlich Fragen, wo ich gebeten wurde, da vielleicht was zu bescheinigen, was gar nicht gemacht wurde. Ah, und der digitale Impfpass mit solch einer Signatur, einer ärztlichen Signatur,
der ist nicht fälschbar. Ja.
Der wäre fälschungssicher. Mhm. Und warum nicht einen Barcode so wie für Covid? Warum nicht einen Barcode auch für Masern, Pertussis, Gelbfieber und alles Röteln, alles das, was wir so gegebenenfalls nachweisen müssen? Das wird kommen. Wir gehen davon aus, einige Länder sind da schon aktiv. Leider hat Deutschland noch nichts eingetragen in diese Datenbank, in dieses Gateway. Aber die Telekom muss das veröffentlichen. Das wird also auf GitHub, das ist ein Open-Source-Verfahren. Das heißt, das wird auf GitHub veröffentlicht. Dann können Anbieter eben diesen elektronischen WHO-Impfpass sozusagen anbieten. Und dann kann der Arzt ihn über bestimmte Tools, wie zum Beispiel auch jetzt dieses digitale Impfmanagement, mit einem Tast, mit einem Buttonklick sozusagen in die App übertragen. Und der Patient hat es so, wie auch damals beim Covid, in seiner Corona-App, kann er dann auch eben in seiner Impf-App alle anderen Impfungen entsprechend nachweisen, so wie ich es gerade beschrieben habe.
Ja.
Ich habe das im groben Weg beschrieben, nicht die technischen Details. Wie gesagt, ich bin Mediziner, aber die technischen Details kennen die Experten jetzt misslichen Corona-Situation. Aber da haben wir jetzt auch daraus gelernt, zumindest wie wir digital Impfungen speichern können. Das haben wir gelernt.
Mhm. Gut, dann...
Ein paar andere Sachen noch nicht, leider.
Das wird dann alles kommen. Da werden wir vielleicht ja auch nochmal wieder die Gelegenheit haben zu sprechen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für die vielfältigen Anregungen, die Sie heute einmal mehr gegeben haben. Sie haben viel zu sagen, wenn es ums Impfen geht. Das habe ich wieder gemerkt. Und das werden die Hörer sicher zu schätzen wissen. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Vorschläge. Und wir werden hier in der Redaktion sicher darüber nachdenken, ob wir da mal eine Initiative starten wollen. Da wird es ja einige dicke Bretter zu bohren geben und da kann es vielleicht ja auch nicht schaden, wenn wir da publizistisch aktiv werden. Alles Gute für Sie, Herr Dr. Schröers.
Schön wäre es. Dankeschön, Herr Gerloff. Ich würde mich freuen, wenn Sie das in Angriff nehmen könnten. Vielleicht kann man mal eine Umfrage machen, welche Ärztinnen und Ärzte auch so denken und dann könnte man, die Ärztezeitung könnte das mal organisieren. Das wäre super.
Schauen wir mal.
Nichts zu danken, Herr Gerloff. Ich habe das gerne gemacht. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und wünsche auch Ihnen alles Gute.
Dankeschön und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern wieder vielen Dank für Ihre Geduld und für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.